Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Beratung in Schule der Pädagogischen Hochschule Freiburg, dem Podcast für angehende Lehrkräfte rund um das Thema Beratung. Heute zur schulpsychologischen Beratungsstelle. Ein ganz wichtiges Angebot für alle Menschen, die mit Schule zu tun haben, eben auch für Lehrkräfte. Deswegen darf das nicht fehlen hier in dieser Podcast-Reihe. Ich bin im Gespräch mit Marc Zander, dem Leiter der schulpsychologischen Beratungsstelle Freiburg, und er wird uns berichten über die Unterstützungsangebote. Und ich finde das Gespräch sehr ermutigend, sich einfach Hilfe zu holen, weil ja jeder steht mal vor Herausforderungen oder wird's mal zu viel, und warum das mit sich alleine ausmachen, wenn es eben Möglichkeiten gibt, sich da Support zu holen. Ja, ich freue mich sehr, Herr Zander, dass Sie bereit sind zu dem Interview. Und genau, vielleicht zuerst mal die Frage, was ist denn so im ganz Allgemeinen die schulpsychologische Beratungsstelle?
Also erstmal freue ich mich auch und bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und für das Gespräch jetzt. Die schulpsychologische Beratungsstelle versucht, alle Menschen, die in irgendeiner Form mit Schule zu tun haben, im weitesten Sinne zu unterstützen, wenn schwierige Situationen auftreten oder wenn Personen irgendwie nicht mehr weiter wissen, zum Beispiel. Aber letztlich geht es auch um viele andere Themen noch, wie Fortbildungen und so, aber dazu kann ich ja auch nochmal was sagen. Aber erstmal versteht man ja unter dem Begriff Beratungsstelle einen Ort, wo man hin kann, wenn es nicht läuft und sich beraten lassen kann. Und das eben rund um das Thema Schule.
Vielleicht erstmal so zu den strukturellen Basics. Wo ist denn die schulpsychologische Beratungsstelle so institutionell angesiedelt aktuell?
Ja, also in den Jahren, die ich jetzt auf dem Buckel habe hier, da gab es dann doch schon viele Reformen. Also ist die Frage, wie spannend das so ist. Aber im Moment ist es tatsächlich so, seit ein paar Jahren sind wir angesiedelt am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung. Ja, was vielleicht ganz wichtig ist, gerade wenn es auch darum geht, dass ja auch Lehrerinnen und Lehrer oder Schulleitungen sich bei uns Unterstützung holen können, dass eben ganz klar die Aufsicht, also auch Schulleiter haben Chefs, von diesem Unterstützungssystem getrennt ist. Darauf werden wir sicher auch nochmal kommen. Also hier ist safe, sich beraten zu lassen.
Ja, dann kommen wir vielleicht mal zu den Aufgabenfeldern. Was ist denn so das große, breite Angebot, welches die schulpsychologische Beratungsstelle anbietet, und an welche Zielgruppen richtet sich das auch?
Also in der letzten Folge, da hat ja die Annette Möbius erzählt, so ein bisschen von den Fragen, die auch Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer beschäftigen. Und sie hat da auch erzählt, dass ja die Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer so ein bisschen der verlängerte Arm von der Beratungsstelle in die Schulen sind. Die Grundaufgaben, würde ich sagen, bei uns sind natürlich vor allem die Einzelfallberatung, die Unterstützung einmal von Schülerinnen und Schülern und den Eltern, den Familien, dann aber natürlich auch die Unterstützung und das Coaching, die Supervision von Lehrkräften, Schulleitungen. Dann die Fort- und Weiterbildung von unterschiedlichsten Gruppen, also natürlich Lehrer in aller Regel meistens. Aber dann auch ganz wichtig ist eben die Ausbildung der Beratungslehrkräfte. Darüber haben wir ja schon einiges gehört. Das ist uns ganz wichtig, und auch die Anbindung hier und die Supervision von den Beratungslehrkräften. Und natürlich ist eine Sache, die uns viel beschäftigt, die Krisenintervention. Das heißt, Schulen wenden sich an uns in akuten Krisen, also beispielsweise ein Todesfall an der Schule und der Umgang damit. Jetzt können wir überlegen, was wir vertiefen. Vielleicht nochmal zur Einzelfallberatung. Da erstreckt sich, also ganz klassisch bei Schülerinnen und Schülern, die Frage nach Lernen und Leisten, Schwierigkeiten beim Lernen, irgendwie Leistungseinbrüche, Prüfungsängste, sowas, Emotionen, Verhalten in der Schule ist schwierig, aufpassen ist schwierig. Es gibt Ärger mit Mitschülern, Mitschülerinnen, Lehrerinnen, Lehrern. Es gibt Angst, in die Schule zu gehen, Probleme dahin zu kommen, oder auch keine Lust, in die Schule zu gehen. Also so das ganze Feld, auf was man so kommen kann, beschäftigt uns da so in der klassischen Einzelfallberatung mit Schülerinnen und Schülern.
Das heißt, ich wende mich dann eher an die schulpsychologische Beratungsstelle als jetzt an eine psychologische oder eine Familienberatungsstelle, wenn es ein Thema ist, was primär spezifisch mit dem Thema Schule verknüpft ist.
Also das ist natürlich fast schon ein bisschen laborbedingungsmäßig. Also das ist ja klar, dass das Leben sich nicht so leicht von, also die Themen sich nicht so leicht voneinander trennen lassen. Das ist auch hier so. Aber ich würde schon sagen, dass eben also vielleicht Schule dann irgendwie auch ein Auslöser ist oder ein schulisches Thema erstmal im Vordergrund steht. Aber selbstverständlich fragen wir auch nach und gucken dann auch genauer hin. Und es kommt natürlich auch vor, dass wir dann auch zusammenarbeiten mit anderen Beratungsstellen, Erziehungsberatungsstelle.
Genau, wie sind denn hier so die Kapazitäten? Gibt es dann einfach so einzelne Gespräche oder gibt es auch die Möglichkeit für eine Begleitung, die sich jetzt über einen längeren Zeitraum erstreckt?
Ja, der Übergang von Beratung, einem Beratungssetting zu einer Therapie, der ist natürlich irgendwie nicht so ganz einfach immer zu definieren. Aber auf jeden Fall, also wir bieten offiziell keine Therapie an, wir machen keine Therapie. Dafür hätten wir und haben wir natürlich nicht die Kapazitäten und auch nicht den Auftrag. Aber Beratungsprozesse, die können lang, die können kurz sein, die können lang sein. Ich würde sagen, so im Schnitt, im Durchschnitt haben wir meistens um die 3 Beratungskontakte mit den Leuten. Aber da verbirgt sich natürlich drin, dass viele Dinge häufig auch in einem Kontakt zu klären sind und dass es eben auch Beratungsprozesse gibt, die auch mal ein Jahr, sich über ein Jahr strecken oder man arbeitet ein halbes Jahr intensiv zusammen und verabredet sich dann wieder nochmal ein Jahr später, um zu gucken, wie ist es weitergegangen. Auch manchmal mit der Frage, wenn wir dann auch mithelfen, zum Beispiel therapeutisch die Personen anzubinden, zu gucken, seid ihr denn angekommen? Wie ist es denn weitergegangen? Und also da wollen wir schon auch einen verlässlichen Rahmen bieten. Aber eine Beratung ist sicher häufig stärker an einem Ziel orientiert. Die ist auch sehr prozessorientiert, aber eine Therapie in der Therapie ist natürlich dann ein intensiverer, umfänglicher Rahmen geschaffen.
Und wer sind denn die beratenden Menschen hier? Sind es PsychologInnen oder sind es Lehrkräfte, die sich zu BeratungslehrerInnen weitergebildet haben?
Beides. Also der Hauptanteil, der ganz große Teil an Personen, die hier arbeiten, sind PsychologInnen und Psychologen. Also früher, ich bin jetzt noch Diplom-Psychologe, das gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Jetzt sind das eben Master of Science, Master of Arts, eben also studierte Psychologinnen und Psychologen. Und wir haben auch Zusatzqualifikationen, therapeutische. Da sind wir, finde ich, haben wir in Freiburg das Glück, ziemlich breit aufgestellt zu sein. Und außerdem sind hier Beratungslehrkräfte, die abgeordnet an die Beratungsstelle sind, mit Stundendeputaten, um uns da auch ein bisschen zu unterstützen. Das ist für uns auch ganz wichtig, weil wir natürlich, einerseits ist es eine Stärke, nicht an den Schulen zu sein. Das heißt, einen besonders geschützten Rahmen bieten zu können. Andererseits fehlt uns dann manchmal natürlich auch der Einblick, der Kontakt in die Schulen. Und da bilden die Beratungslehrkräfte für uns einen ganz, ganz großen Wert, ganz großen Fundus, wo wir immer wieder auch uns rückversichern, wie läuft es denn gerade. So haben wir hier abgeordnete Beratungslehrkräfte und sehen die an alle anderen Beratungslehrkräfte in den Supervisionsgruppen. Wir haben auch noch eine Verwaltungskraft, die natürlich hier auch unheimlich wichtig ist, weil die Verwaltungskraft ist die Nummer 1 Eingangstür in die Beratungsstelle. Und das erfordert auch an dieser Stelle schon ein besonderes Fingerspitzengefühl. Da sind wir auch ganz froh.
Dann kommen wir mal zu den Angeboten für Lehrkräfte. Was gibt es denn da?
Also da gibt es zum einen auch die Unterstützung im Einzelcoaching zu verschiedensten Fragestellungen. Manchmal geht es um Überlastung, um die Frage irgendwie, wie kann ich meinen Arbeitsalltag vielleicht besser organisieren, damit es mir besser geht. Und da reicht auch die Spanne von den Referendarinnen und Referendaren, die hier willkommen sind, über die jungen Lehrerinnen und jungen Lehrer, weiß nicht, ob das noch politisch korrekt ist, dass diesen Begriff überhaupt zu nutzen, bis hin auch zu ganz erfahrenen Kolleginnen und Kollegen und Schulleitungen. Und da versuchen wir dann passgenau mit denen zu überlegen, wie wir unterstützen können, die begleiten können. Manchmal auch in das medizinische System, wenn wir den Eindruck haben, aber sehr oft klappt das auch ganz gut hier über das Angebot, die Leute irgendwie wieder in sicheres Fahrwasser zu bekommen. Dann gibt es aber eben auch die Gruppenangebote. Das ist so ein bisschen von den Kapazitäten her, müssen wir da immer gucken, weil wir ja auch diese Beratungslehrkräfte supervidieren. Es gibt aber immer wieder auch spezielle Supervisionsgruppen für Lehrkräfte. Es gibt für Schulleitungen verschiedene Supervisionsgruppen. Wo ich es auch sagen würde, dass da ein sehr hoher Profit natürlich dabei ist, von den anderen zu hören, wie das so läuft. Darüber hinaus würde ich sagen, gibt es natürlich dann auch Angebote, wo wir dann auch mehr mal an die Schule gehen. Das heißt, es gibt zum Beispiel Konflikte an Schulen. Da wenden sich Lehrkräfte vielleicht am besten zusammen mit Schulleitung, je nachdem, wo natürlich der Konflikt auch liegt, an uns. Und wir versuchen auch dann zu unterstützen, dazu zu moderieren, um dort eine Erleichterung hinzukriegen. Oder auch Teams melden sich, wollen ihre Zusammenarbeit überdenken. Also auch zum Beispiel Schulleitungsteams. Der Rektor und die Konrektorin melden sich und sagen, hey, Rektorin und der Konrektor vielmehr melden sich und sagen, wir wollen irgendwie auch noch besser werden zusammen. Oder hier an der oder der Ecke knatscht es manchmal, da wollen wir besser werden. Auch solche Sachen.
Okay, ich werde auf ein paar Punkte nochmal genauer eingehen wollen. Erstmal dieses Thema Einzelfallberatung und Coaching. Wichtigste Frage wahrscheinlich, die Schulleitung oder KollegInnen bekommen davon nichts mit, oder? Das heißt, ich kann mich als Lehrkraft einfach hier melden und das muss nicht den Umweg über Schulleitung oder sowas gehen?
Natürlich auf gar keinen Fall. Also wir Psychologinnen und Psychologen unterliegen der berufsständischen Schweigepflicht und das ist irgendwie kein Kavaliersdelikt. Das ist strafrechtlich relevant, wenn wir die brechen. Also das ist selbstverständlich. Was macht uns natürlich unheimlich viel Arbeit, muss man auch einfach dazu sagen, diese Sachen so einzuhalten, dass das alles sauber ist, was auch Dokumentation anbelangt und so. Da geben wir uns viel Mühe, dass das passt, aber es ist selbstverständlich, dass wir hier, dass alles der Schweigepflicht unterliegt und wir natürlich nur so wie jeder Arzt, wie jede Psychotherapeut die Schweigepflicht brechen dürfen, wenn wir Sorge haben um das eigene Wohl der Person, beziehungsweise auch im weiteren Sinne das Wohl von anderen Personen. Wenn jetzt im Extremfall jemand eine Drohung zum Beispiel aussprechen würde und ich würde denken, hat es nur so gesagt oder fühlt sich das wirklich echt an? Also es gibt ganz extreme Grenzfälle, wo wir sie brechen dürfen. Dazu kommt es aber in der Regel nicht.
Dann hatte ich so in meiner Zeit als Schulsozialarbeiterin hin und wieder mit Lehrkräften Kontakt, wo ich gedacht hatte, das wäre irgendwie mal gut, wenn die sich vielleicht außerhalb der Schule mal Unterstützung holen würden. Hab da manchmal so gedroppt, hey, schulpsychologische Beratungsstelle, macht ihr da doch mal einen Termin einfach, guckt ihr das doch mal an, ob die dich da unterstützen können. Ganz große Hemmungen, sich irgendwie Unterstützung zu holen. Ich weiß nicht genau, was dahinter steht, aber gibt es was Sie überlasteten, belasteten Lehrkräften gerne mitgeben wollen im Hinblick auf dieses Self-Care, Unterstützung holen, Angebote nutzen?
Also erstmal finde ich, es ist wirklich viel besser geworden. Also wenn ich überlege, als ich begonnen habe, war die Nachfrage von den Profis deutlich geringer, als es heute ist. Und das freut mich auch. Also ich glaube, so langsam spricht sich's rum. Also ganz wichtig ist mir dabei zu sagen, dass es hier nicht darum geht, Krankheitsdiagnosen zu erstellen. Also wir sind da einfach jetzt auf einem ganz anderen Level. Und jeder, hoffentlich in aller Regel, wenn es irgendwie nicht läuft, freut sich über den Austausch auch mit Freunden, mit Verwandten irgendwie und spürt da eine Erleichterung. Merkt dann manchmal aber auch, naja, da geht aber auch irgendwie nicht alles. Also da ist, also manche Sachen sind toll und andere gehen da irgendwie nicht. Und manchmal hilft es ja sehr, sich mit jemandem auszutauschen, wo natürlich dann auch eine Beziehung entsteht, das ist klar. Aber es ist doch auch was anderes. Also erstmal besteht keine persönliche Verpflichtung dem Berater oder der Beraterin, außer natürlich einer zuverlässigen Teilnahme oder sowas gegenüber. Und das halte ich schon dann auch für sehr erleichternd, wenn jemand von außen irgendwie drauf schaut. Und ich finde, wir räumen unsere Zimmer auf, wir sortieren unser Zeug nach, wenn wir ein Durcheinander haben. Also was ist jetzt so das Problem, mit jemandem zu sagen, ich brauche jetzt mal jemanden, um zu sortieren, mal zu gucken, wo will ich eigentlich, worum geht es eigentlich? Ja, es wird hier niemand krank gemacht, sondern Menschen kommen hierher ganz normal, mit ganz normalen Schwierigkeiten, die wir alle kennen und alle haben. Und dafür sind wir, finde ich, ein gutes Angebot, was hoffentlich sehr niederschwellig ist.
Und ich spreche es einfach kurz an, weil das auch irgendwie was ist, was immer mal wieder aufkommt, auch unter Studierenden. Das hat nichts mit Verbeamtung später zu tun, oder? Um das nochmal deutlich zu machen.
Nein, natürlich nicht. Also das ist hier total sicher. Was ist aber eine sehr spannende Frage, die im Kontakt mit dem Seminar haben wir uns damit sehr beschäftigt. Und also die Zeit hat sehr gut recherchiert mal dazu und es konnte in keinem Bundesland irgendwo ein Beleg gefunden werden, dass auch die Unterstützung in der Psychotherapie letzten Endes ein Grund sein kann, nicht verbeamtet zu werden. Also dieser Mythos scheint tatsächlich einer zu sein. Aber auch da wäre das ja so, wenn man jetzt Sorge hätte, könnte man ja zu uns kommen und auch zum Beispiel diese Angst davor mal besprechen und die Frage, was genau würde ich dann wie, wo auch offenlegen müssen, was würde das bedeuten? Also es ist jedem Schüler und jeder Schülerin besser gedient, wenn sortierte und aufgeräumte Lehrkräfte da sind, die irgendwie wissen, wo ihre Grenzen sind. Also mir ist eine Lehrkraft, die frühzeitig eine Psychotherapie gemacht hat und weiß, worauf sie sich lieber, als jemand, dem es dann erst 20 Jahre später einfällt.
Ja, dann würde ich gerne noch auf diese Supervisionsgruppen eingehen. Ich weiß nicht, ob allen HörerInnen bewusst ist, was Supervision überhaupt bedeutet. Vielleicht können Sie da kurz zwei Sätze im Allgemeinen so sagen.
Ich würde mal präzisierend, also in diesem Begriff steckt dann auch noch ein bisschen mehr drin, mal bezogen auf die Beratungslehrkräfte sagen, das sind kollegiale Fallbesprechungsgruppen in dem Fall. Also die kommen mit ihren Fällen und erzählen von denen und nutzen eigentlich den Schatz der Gruppe, die Erfahrung der Gruppe, die Weisheit der Gruppe, um dort weiterzukommen. Und wir als Begleiter oder wir moderieren ja die Gruppen, bemühen uns dann um einen guten Prozess, damit möglichst jeder Schatz auch gehoben wird in der Gruppe. Und vielleicht geben wir am Schluss dann auch mal noch unseren Senf dazu. Aber eigentlich ist unsere Aufgabe dabei, die Schätze zu heben, die definitiv da sind, weil die Erfahrungen auch einfach vielfältig und unterschiedlich sind. Und bei anderen Gruppen kommt es immer so ein bisschen drauf an, was im Fokus steht. Aber häufig steht das im Fokus, auch bei Lehrergruppen, schwierige Situationen im Unterricht, schwierige Schülerinnen, Schüler, schwieriger Umgang mit Kolleginnen und Kollegen. Und auch das bedeutet ja wieder, das vorzustellen, das ein bisschen zu schärfen, worum es geht. Was ist die Frage? Was soll denn anders sein, wenn wir heute fertig sind nach unserem Treffen? Und dann an den Fragen zu arbeiten, aber nicht der Supervisor sagt, wie es geht, sondern die Kolleginnen und Kollegen unterstützen und geben auch irgendwie ihre Erfahrungen weiter. Ja. Tipps machen wir immer ganz zum Schluss. Das mögen die Leute am liebsten und da drücken wir immer voll die Bremse durch, weil das ist so das, was wir gerne schnell wollen, aber wenn wir ganz ehrlich alle sind, dann merken wir sogar, die ganz schnellen Tipps haben noch selten geholfen. Aber man darf auch Tipps geben am Schluss.
Ja, angenommen, ich hätte jetzt als Lehrkraft Interesse, bei so einer Supervisionsgruppe mitzumachen. Wie wäre denn da das Verfahren? Rufe ich da einfach an oder gibt es da bestimmte Startpunkte, wo dann so eine Gruppe losgeht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also jetzt speziell für Lehrkräfte gibt es auch, das gab es auch schon immer, also regionale Gruppen. Das läuft gar nicht über uns, sondern das läuft tatsächlich über die Regionalstelle, die ZSL-Regionalstelle in Freiburg. Dennoch, gar kein Problem. Hier anrufen, Beratungsstelle anrufen, da wäre das Interesse, dann können wir den Kontakt herstellen zum ZSL, wie die da, dann gibt es dann Gruppen im Emmendinger Raum oder auch eben weiter nach Süden und so weiter. Und dann können wir nachfragen oder den Kontakt erstellen. Es laufen die jetzt schon? Ist da noch Platz? Ist das offen? Oder vielleicht meldet sich tatsächlich ein Kollegium bei uns und sagt, wir hätten gerne was, wir würden da gerne was einführen. Da machen wir es dann eher. Also wir würden vielleicht der Lehrkraft sagen, gibt es denn noch andere bei Ihnen, die das wollen? Oder Sie wollen gerade gerne auch woanders hin? Also wir haben im Moment keine offenen Gruppen, wo wir einfach sagen können, ja, dann kommen Sie hier in die Gruppe. Also würden wir dann genauer gucken, kann man da was aufgleisen oder laden wir die Person auch dann erstmal zum Coaching ein, wenn wir da kein Angebot machen können. Aber wenn es dazu kommt, auch in Kollegien das zu machen, haben wir das häufig in der Form initiiert, dass wir dabei sind am Anfang und versuchen aber, im Sinne einer kollegialen Fallbesprechung mit der Gruppe zu üben, wie man das auch selber machen kann, ohne dass da immer einer kommen muss. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Ich würde noch gerne nach den Arbeitsprinzipien und Grundhaltung fragen, die hier in der Beratung für die BeraterInnen wichtig sind. Das mit der Schweigepflicht haben Sie ja schon angesprochen. Genau, was wären denn noch so andere zentrale Grundhaltung in der Beratung hier vor Ort?
Also grundsätzlich gilt natürlich auch Kostenfreiheit, das glaube ich auch irgendwie dann doch nicht immer selbstverständlich, aber das ist so, es kostet nichts irgendwie, beziehungsweise sage ich den Leuten auch immer gern, sie bezahlen ja dafür, also sie bezahlen über Steuerbeiträge, bezahlen sie uns, so wie sie Lehrkräfte bezahlen, wie sie Polizisten bezahlen, so ist das bei uns irgendwie auch. Grundsätzlich würde ich sagen, haben wir ist Wertschätzung, Ressourcenorientierung sind so Schlagworte, die auf jeden Fall gelten. Die sind manchmal jetzt schon so ein bisschen ausgelutscht und man weiß gar nicht so genau, lebt das eigentlich auch? Also das ist uns sehr wichtig, dass es eben lebt. Es ist, also man könnte jetzt fachlich, wen es dann interessiert, sagen, das orientiert sich dann an einem humanistischen Menschenbild eher vielleicht dann sozusagen im Weiteren gespeist auch durch eine systemische Sichtweise, also ein humanistisches Menschenbild, wo das Individuum sehr im Zentrum steht, aber eben auch eine systemische Perspektive, die sehr das Umfeld auch mit einbezieht, aber generell ein wertschätzender Blick, also ein ressourcenorientierter Blick, einen lösungsorientierter Blick auf die Situation, in der die Menschen sind und sie erstmal so annehmen, wie sie sind und so kommen lassen, wie sie sind und so sein lassen, wie sie sind, weil sonst funktioniert es auch einfach nicht. Also wenn wir es nicht hinkriegen, dann genau wie es ja die Lehrerinnen und Lehrer mit Schülerinnen und Schülern machen, wie wir Eltern es machen mit unseren Kindern, wenn es uns nicht gelingt, das Beziehungsangebot, die Beziehung gut zu leben, dann funktioniert alles andere sowieso nicht. Also das steht am Anfang, dass wir einen guten Kontakt haben, dass wir uns gut vertragen, das Vertrauen, dass da eine Wärme ist. Und ich glaube, dann wird plötzlich auch Wertschätzung, sowas wie Wertschätzung, so eine Worthülse irgendwie spürbar.
Ja, dann ganz herzlichen Dank. Gibt es denn von Ihrer Seite jetzt noch was, was ich vergessen habe zu fragen oder was Sie gerne noch mitgeben würden, den Menschen, die diesen Podcast hier anhören?
Kommen Sie einfach vorbei und machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Also ich habe es wirklich oft erlebt, dass dann interessant ist es auch zu sehen, es gibt irgendwie einen Opener, also zum Beispiel in der Frage, von welchen Schulen kommt dann, in welchen Zeiten, wie viel meine Erfahrung ist, wenn die Schulen mal da waren oder auch Einzelfälle von den Schulen kamen, plötzlich kommt dann irgendwie auch mehr. Also es hat nichts mit Krankheiten Psychiatrie, also so Sachen, die, also ich habe nichts gegen Psychiatrie, aber Sachen, die vielleicht angstbesetzt auch sind, immer noch. Erstmal ist es ein anderes Angebot, und zwar ein schulisches Angebot, ein sicheres schulisches Angebot. Ja. Ich würde sagen, fast nebenwirkungsfrei, wenn man das so sagen darf. Hoffentlich positive Nebenwirkungen. Ja.
Ja, das war dann die letzte Folge in dieser Podcast-Reihe. Mir hat es großen Spaß gemacht, auf diese kleine Entdeckungsreise zu gehen und verschiedene Themen rund um Beratung und Schule für euch zu beleuchten. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und habt Lust bekommen auf diesen Aspekt des Lehrberufs. Und ich denke auch, dass deutlich geworden ist in dieser Reihe, egal vor welchen Herausforderungen ihr stehen werdet, ihr seid damit nicht allein, sondern Teil eines Netzwerks. Ja, dann wünsche ich euch einfach alles Gute, passt auf euch auf und schickt den Link zu diesem Podcast gerne rum. Ich freue mich, wenn er gehört wird.